ARD.
Also wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich Gänsehaut. Man muss sich das vorstellen, man atmet durch einen Strohhalm Luft ein und Luft wieder aus. Man braucht viel mehr Luft, aber man kriegt nichts mehr.
Das ist Jürgen Brückmann. Und wer schon mal erlebt hat, was er hier schildert, wird das wohl nie wieder vergessen. Atemnot. Es gibt wohl kaum ein schlimmeres Gefühl, als wenn einem plötzlich die Luft wegbleibt. Blanke Panik, manchmal regelrechte Todesangst, macht sich dann im ganzen Körper breit. Und wenn das fast jede Nacht passiert und einem niemand sagen kann, woran es liegt, dann sind wir wieder mittendrin in einem neuen Abenteuer Diagnose. Und damit hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Abenteuerdiagnose. Medizin packend wie ein Krimi hier in der ARD-Audiothek. Bei uns hört ihr unglaubliche Diagnosegeschichten von Menschen, die jahrelang auf der Suche waren nach einer Erklärung für ihre rätselhaften Beschwerden. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist Volker Arendt. Er hat den heutigen Fall recherchiert und mit Jürgen Brückmann und seinen Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Hallo Volker.
Hallo Anke. Ja, du hast es ja schon gesagt, heute geht es bei uns wieder zu wie in einem Krimi. Als kleiner Vorgeschmack für die Fans von Suspense, wir kommen auf jeden Fall auf eine lange Suchgeschichte, wo es diverse Verdächtige gibt. Manche sind naheliegend, andere sind weniger naheliegend und keiner lässt sich davon aber letztendlich überführen. Bis dann die Ärzte versuchen, die Diagnose zu erzwingen und zwar mit einer Art Rasterfahndung.
Fans of Suspense, da gehöre ich auch dazu, nur bitte ohne Mord und Totschlag.
Ja, also diese Sorge kann ich dir nehmen, bei Abenteuerdiagnose gibt es das natürlich nicht. Ich verspreche dir schon jetzt hier an dieser Stelle, das wird ein überraschendes Happy End geben.
Alles klar, legen wir direkt los. Es geht heute um Jürgen Brückmann, gib uns doch mal einen kurzen Steckbrief. Alter, Job, Hobbys.
Jürgen Brückmann ist 60 Jahre, er lebt mit seiner zweiten Frau in Hamburg und zwar in dem Stadtteil Alsterdorf. Und er hat zwei Töchter aus erster Ehe. Das ist Jula, die ist 31 und Mara, die ist 34. Die werden wir auch beide noch hören, die waren zum Interview bei uns. Mhm. Er arbeitet damals bei der Lufthansa als eine Art Repräsentant und ist weltweit für die Auslieferung neuer Flugzeuge unterwegs.
Spannender Job.
Ja, fand ich auch. Davor hat er sich quasi hochgearbeitet und hat jahrelang bei der gleichen Firma die Flugzeuge lackiert, die er heutzutage ausliefert. Ansonsten ist er ein positiver, lebensfroher Mensch. Eine seiner Töchter hat im Interview sogar gesagt, dass das ein Partypapa war. Aber dieser Wesenszug, der kommt ihm im Laufe der Krankheit immer mehr abhanden. Auch das werden wir später noch hören.
Okay, gibt es denn sonst noch was, was wir wissen müssten? Hobbys?
Ja, er spielt gerne Schach. Dazu trifft er sich auch mit Kollegen von der Lufthansa regelmäßig in so einem Schachcafé in Alsterdorf. Und er ist ein großer Tierfreund. Also der hat ein Pflegepferd, betreut er auf seinem Gnadenhof. Er kümmert sich ganz generell um Tiere. Er hat Pflegehunde, mit denen er Gassi geht. Vögel, Katzen, alles interessiert ihn, was mit Tieren zu tun hat.
Gut, dann lass uns mal starten mit dem Verhör oder wie Ärzte es nennen, mit der Anamnese. Wann haben Jürgen Brückmanns Beschwerden denn begonnen?
Das fing an um Weihnachten 2021 und zwar völlig unspektakulär, nämlich mit ganz normalen, in Anführungsstrichen, Husten.
Ein trockener Husten und ich habe gedacht, das hast du hier wieder was eingefangen und habe der ganzen Sache nicht so die Bedeutung gegeben.
Insgesamt ist er sicher, dass dieser Husten, eben weil der so leicht ist, dass der auch von selber wieder weggehen wird. Und als er Ende Januar dann aber für 2 Wochen nach Frankreich reisen muss, ist der Husten immer noch da. Und er ist sogar schlimmer geworden, als er vorher war. Und zwar hat er mittlerweile regelrechte Hustenanfälle. Nicht viele am Tag, aber trotzdem so, dass ihm fast die Luft wegbleibt sozusagen. Seine Familie macht sich da schon mehr Sorgen als er. Seine Tochter Jula überredet ihn sogar, so ein Fläschchen mit homöopathischen Globuli mit auf die Reise zu nehmen. An die glaubt Jürgen Brückmann zwar eigentlich nicht so richtig, aber er nimmt die Kügelchen mit und nimmt die auch ein und wundert sich schon bald.
Ja, ich war von zu Hause weg. Ich habe die homöopathischen Mittel genommen und dann hat sich das mit dem Husten ist abgeschwollen. War nicht mehr so doll. Ich dachte, Mensch, das sind ja tolle Sachen, warum bist du da nicht eher drauf gekommen?
Okay, in so homöopathischen Kügelchen ist ja nur noch der Bruchteil eines Bruchteils eines Bruchteils eines Wirkstoffs. Mhm. Das ist molekular meistens überhaupt nicht mehr nachweisbar. Mhm. Also steckt hinter dieser tollen Sache wahrscheinlich doch eher ein starker Placebo-Effekt, oder Volker?
Also ich sag mal so, wer weiß. Es ist auf jeden Fall so, als er nach der Reise wieder nach Hause kommt, sind seine Hustenanfälle plötzlich wieder da. Und diesmal sind sie so schlimm, dass er jetzt fast regelmäßig husten muss.
Ständig husten klingt ja erstmal so lapidar, aber so ein Dauerhustenreiz, wenn es die ganze Zeit in der Lunge rasselt, das kann einen ja schon ganz schön schnell zermürben.
Ja, das kann man wohl sagen. Also beim Husten, ich habe das extra nochmal nachgelesen, da wird die Luft auf 1000 Stundenkilometer beschleunigt und schießt so aus dem Körper.
Wahnsinn.
Das ist natürlich auf Dauer ziemlich anstrengend und am Ende tut einem der ganze Körper weh. Die Bauchmuskeln ziehen sich zusammen, Rücken und Nacken sind verspannt und im Prinzip tut jeder Atemzug dann ja weh. Und in etwa so muss Jürgen Brückmann sich dann auch gefühlt haben, als er endlich zu seiner Hausärztin gegangen ist und die um Hilfe bittet. Die heißt Sabine Bettendorf.
Er kam im Februar 2022 zu mir mit den Zeichen eines Atemweginfektes. Er hatte einen reduzierten Allgemeinzustand, hatte Husten, etwas Luftnot.
Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber für mich hört sich das so an, als würde sie das für einen eher banalen jahreszeitlichen Infekt halten.
Stimmt, genau. Also es ist Erkältungszeit in Hamburg, deswegen geht sie erstmal vom ganz harmlosen Routinefall aus. Sie nimmt an, es ist eine Virusinfektion mit einer milden Bronchitis und hört Jürgen Brückmann deswegen auch mal einmal ab. Und dabei stolpert sie dann allerdings schon über etwas Besorgniserregendes.
Auf der Lunge war ein Geräusch basal zu hören, was für uns für eine Lungenentzündung spricht. Deswegen wurde ihm Blut abgenommen und ich habe ihn zum Röntgen geschickt.
Eine Lungenentzündung entsteht ja oft auf der Grundlage eines verschleppten Infekts mit Erkältungsviren. Mhm. Und Jürgen Brückmann schleppt sich ja nun offenbar seit Wochen mit diesen Problemen rum. Also ein naheliegender Verdacht. Aber auch einer, mit dem nicht ganz so zu spaßen ist, denn eine Lungenentzündung kann ja richtig gefährlich werden.
Genau. Also in den durch die Virusinfektion ohnehin schon angeschlagenen Atemwegen können sich Bakterien einnisten. Meistens sind es Pneumokokken. Und die lösen eben diese ganz heftige Entzündung aus. Also Jürgen Brückmann muss sofort zum Röntgen, um das überprüfen zu lassen. Als er dann aber die Hausärztin ein paar Tage später wieder besucht und seine Röntgenbilder vorbeibringt, ist der Verdacht vom Tisch. Also die Bilder sind total unauffällig, genauso wie übrigens auch die Blutwerte von ihm. Also keine Spur von irgendeinem Erreger oder irgendeiner Entzündung.
Und wie erklärt sich Sabine Bettendorf jetzt diesen anhaltenden Husten und auch dieses komische Geräusch auf der Lunge?
Also die geht jetzt erstmal davon aus, dass es also doch in Anführungsstrichen ein einfacher Virusinfekt ist und schreibt ihn erstmal krank und beschließt, eine Woche abzuwarten, was jetzt als nächstes passiert.
Virusinfekte heilen normalerweise von alleine aus. Also die Infekte des oberen Nasenrachenraumes, die heilen von alleine aus.
Aber nicht bei Jürgen Brückmann. Im Laufe der nächsten Wochen wird sein Husten immer schlimmer. Und es ist so, dass er bisher nachts immer noch Ruhe hatte und gut schlafen konnte. Das ist jetzt vorbei. Also er kann gar nicht mehr schlafen, weil er ständig husten muss und ihm das Atmen auch immer schwerer fällt. Tagsüber steht er deswegen total neben sich, ist gerädert und was noch dazu kommt, er hat kaum noch Appetit.
Das kann natürlich gut sein bei so einem hartnäckigen Infekt. Kann natürlich auch mal passieren, dass man so einen Husten ewig nicht los wird. Hat er denn irgendwelche Medikamente genommen, zumindest um die Symptome zu lindern?
Ja, er ist in die Apotheke gegangen und hat sich so freiverkäufliche Mittel gegen den Hustenreiz besorgt. Ansonsten ist er aber immer noch ziemlich sicher, dass das nichts Ernstes ist und dass der Husten von selber auch wieder weggehen wird. Als er nach der vereinbarten Woche dann wieder zu Sabine Bettendorf geht, sieht die das ganz genauso. Also vermutlich hat ihn wirklich nur ein besonders hartnäckiger Virusinfekt erwischt.
Die haben ein Virus, der sich im Körper bei ihm breit macht. Und sie müssen ihrem Körper Ruhe geben. Ich wollte mal raus an die frische Luft und gehen. Und so sagt sie, nein, gönnen Sie sich Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe ist das Beste.
Die Empfehlung der Hausärztin ist also strikte Bettruhe.
So in etwa. Also er hat die meiste Zeit wohl im Wohnzimmer liegend auf dem Sofa verbracht und gehofft, dass es endlich besser wird. Liebevoll versorgt natürlich von seiner Frau und den beiden Töchtern. Trotzdem merkt er aber, dass irgendwas nicht stimmt mit ihm. Seine Kräfte lassen mehr und mehr nach. Er macht sich jetzt doch langsam Sorgen, ob da nicht noch irgendwas in ihm rumort, wo er gar nicht mit rechnet. Ja, und dann passiert es tatsächlich zum ersten Mal. Also mitten in der Nacht, er ist gerade eingeschlafen, schreckt er plötzlich wieder hoch, weil er keine Luft kriegt. Das ist genau wie wir am Anfang gehört haben, als wenn man durch einen Strohhalm einatmen würde und keine Luft reinkriegt und in die andere Richtung das Gleiche, also auch keine Luft wieder raus.
Also wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich Gänsehaut. Also das ist wirklich, das ist ein Gefühl von teilweise auch Todesangst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn ich das höre, dann kriege ich auch richtig Gänsehaut. Wie haben er und seine Frau in dem Moment denn reagiert?
Sie sind natürlich beide in heller Aufregung. Jürgen Brückmann versucht, sich irgendwie zu helfen. Also Er setzt sich auf die Bettkante, versucht ruhig zu atmen, geht so ein bisschen in so eine vorgebeugte Haltung, da geht mehr Luft rein. Er geht ans Fenster, reißt das Fenster auf, versucht frische Luft zu atmen. Am Ende läuft er rastlos und man kann auch sagen verzweifelt im Schlafzimmer hin und her.
Und seine Frau? Ich hätte ja sofort die 112 gerufen.
Ja, sie war wohl auch kurz davor. Aber irgendwann ist es dann so, dass sich alles von selbst wieder bessert. Also er bekommt von selbst wieder Luft in seine Lunge und auch der Husten lässt nach.
Volker, für mich klingt das jetzt weniger nach einem Virusinfekt und vielmehr nach einer anderen ganz häufigen Erkrankung der Atemwege, nämlich einem Asthmaanfall. Bei so einem Anfall schwillt ja die Schleimhaut in den Atemwegen an und gleichzeitig zieht sich die Muskulatur rund um die Bronchien zusammen und schnürt den Betroffenen dann so regelrecht die Luft ab. Mhm. Hat Jürgen Brückmann also vielleicht Asthma?
Genau, das vermutet Jürgen Brückmann auf jeden Fall auch. Er hat zwar bisher kein Asthma, aber alles, was er in den nächsten Tagen im Internet dazu liest, das passt sehr gut. Und deshalb erzählt er seiner Hausärztin Sabine Bettendorf beim nächsten Besuch auch, was er für einen Verdacht hat. Die ist allerdings nicht besonders überzeugt davon. Sie glaubt immer noch eher an so einen extrem hartnäckigen Virusinfekt. Und auch solche Infekte können übrigens unter Umständen zu nächtlichen Atemattacken führen.
Warum glaubt sie denn nicht an Asthma?
Ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem mit dem Geräusch beim Abhören zusammenhängt. Also Asthmatiker, die haben ein ganz typisches Pfeifen beim Ausatmen auf der Lunge. Die Ärzte nennen das auch Giemen. Und das können die halt mit ihrem Stethoskop beim Abhören hören.
Kannst du mal beschreiben, wie das klingt?
Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt und habe mal so ein Giemengeräusch, nenne ich es mal, mitgebracht aus dem Internet.
Okay, also für mich klingt das jetzt so ein bisschen wie der Gesang von Buckelwalen.
Ja, ich glaube, da muss man schon Kenner sein, wenn man das richtig erkennen möchte. Aber dieses Geräusch gab es bei Jürgen Brückmann ja auch offenbar gar nicht.
Okay, also Sabine Bettendorf hört das nicht in seiner Lunge und damit ist für sie Asthma eher unwahrscheinlich. Was macht sie denn jetzt? Abwarten ist ja bei diesen heftigen Attacken auch keine Option.
Da hat sie eine eigentlich recht elegante Idee. Und zwar verschreibt sie Jürgen Brückmann trotz ihrer Bedenken ein Asthma-Medikament, nämlich ein kortisonhaltiges Spray. Und das ist so, dass dieses Spray den Asthmatikern hilft, aber auch bei hartnäckigen Infekten wirken kann.
Kortison-Sprays gibt man gerne, wenn so ein anhaltender Husten ist bei einem Infekt. Das nimmt dann lokal die Entzündung ein wenig weg. Aber auch das nur ein Versuch.
Und klappt der?
Nee, das klappt leider nicht. Also das Medikament bringt so gut wie gar nichts und die Anfälle werden in den nächsten Wochen sogar noch bedrohlicher.
Noch bedrohlicher als dieser nächtliche Anfall, bei dem Jürgen Brückmann ja ohnehin schon das Gefühl hatte, fast zu ersticken, nur noch durch diesen ganz schmalen Strohhalm zu atmen.
Mhm. Da ist jetzt noch was anderes, was ihm Sorgen macht. Und zwar hat er sich ein kleines Messgerät besorgt. Damit kann man die Sauerstoffsättigung im Blut überprüfen. So ein Fingerclipgerät kennt man vielleicht.
Pulsoximeter.
Genau. Und wenn er einen Anfall hat, dann sinkt seine Sauerstoffsättigung auf 85%. Normalerweise liegt der Wert so bei 98 und alles, was unter 90% ist, ist kritisch und muss eigentlich sofort behandelt werden. Und um sich wenigstens ein bisschen Linderung zu verschaffen, hat er sich im Internet eine große Sauerstoffflasche besorgt mit einer Atemmaske. Und mit dieser Flasche läuft er dann nachts durch die Wohnung, um versucht, wieder Luft zu bekommen.
Ich hatte sie immer am Bett gehabt, wenn wieder diese Todesangst kam und ich wieder mich aufsetzen musste und gehen musste, bin ich eben halt mit der Flasche rumgelaufen, um Sauerstoff zu bekommen.
Puh, also ich meine, gut, dass ihm das hilft, aber gleichzeitig müssen wir an der Stelle, glaube ich, einmal sagen, was bei Wetten, dass ja früher auch oft zu hören war. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, bitte zu Hause auf keinen Fall nachmachen. Wer so starke Atemnot hat, der sollte die nicht im Do-it-yourself-Verfahren behandeln, sondern zügig zum Arzt oder zur Ärztin. Mhm. Volker, was glaubst du denn? Wieso ist Jürgen Brückmann mit diesen Beschwerden nicht in die Notaufnahme gefahren?
Er hat mir damals erzählt, dass er wegen Corona Respekt vor der Notaufnahme im Allgemeinen hatte. Einmal, weil er Angst hatte, sich anzustecken und andererseits auch, weil er diese großen Warteschlangen fürchtete.
Ich habe mich immer gewehrt, ins Krankenhaus zu gehen, weil man immer an der Presse gehört hat, dass die eben halt überlastet sind, die Lungenkliniken durch Corona. Und ja, und man selber nimmt sich da so zurück.
Es vergehen noch mal 2 Wochen und in diesen 2 Wochen zieht er sich in sein Schneckenhaus zurück. Also die Krankheit schlägt ihm tatsächlich aufs Gemüt. Man kann sagen, er wurde regelrecht depressiv.
Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, den alten Jürgen gibt's nicht mehr. Der wird auch nicht mehr wiederkommen. Man durfte mich gar nicht ansprechen. Ich war nur noch am Weinen und die ganze Situation fand ich alles so schrecklich.
Wenn ich mir vorstelle, dass mein Mann sowas von sich gibt, spätestens da würde ich ja sagen, jetzt reicht's, ab zum Doktor.
Mhm. Seine Frau und seine beiden Töchter haben das natürlich auch immer wieder versucht, aber da war einfach nichts zu machen. Da war er dickköpfig, schlicht und ergreifend. Die drei Frauen sind inzwischen selbst Krankversorger und das jetzt nicht nur wegen des Schwermuts, sondern da ist in letzter Zeit noch was dazugekommen. Und zwar hat er 12 Kilo in 6 Wochen verloren. Das ist eine Menge. Zuerst hören wir einmal seine jüngere Tochter Jula dazu und dann die ältere Tochter Mara.
Also ich weiß nicht ganz genau, wie viel weniger Kilo es er nachher gebracht hat, aber man hat es extrem genommen. Das Gesicht war eingefallen und auch so, mein Papa ist ja ein sehr großer, breiter Mann und dann war er plötzlich so Schultern hing und sehr, sehr so eingefallen. Also nicht nur weniger Gewicht, sondern eben halt auch so körperlich so nach vorne, wie nach vorne gefallen.
Da habe ich mich erschrocken. Das war wirklich dieser große, starke Mann, der war nicht mehr.
So ein krasser Gewichtsverlust in so kurzer Zeit, das haben wir hier ja schon öfter besprochen im Podcast, ist immer ein Warnzeichen. Mhm. Denn das kann auf eine sogenannte konsumierende Erkrankung hinweisen, auf gut Deutsch, auf Krebs. Was sagt seine Hausärztin dazu?
Die hat, glaube ich, ähnliche Gedanken. Also als sie Jürgen Brückmann das nächste Mal sieht, schrillen bei ihr alle Alarmglocken.
Er war ganz offensichtlich immer noch krank. Was ungewöhnlich ist in diesem Verlauf dann so, nicht? Also man konnte nicht sagen, dass das immer noch ein akuter Virusinfekt ist. Da musste etwas anderes dahinter stecken, ja.
Und für die Hausärztin ist an dieser Stelle jetzt allerdings Schluss. Also mit ihren Mitteln kommt sie hier nicht weiter. Deswegen schickt sie Jürgen Brückmann zu verschiedenen Fachärzten. Zuerst mal zum Lungenfacharzt, ist klar, und andererseits auch noch zum Kardiologen, weil manchmal auch das Herz hinter solchen Beschwerden wie Atemnot stecken kann. Auf die Termine muss Jürgen Brückmann allerdings über einen Monat warten.
Der Facharztmangel ist ja ein altbekanntes Problem. Wie hat er denn diese Wartezeit überbrückt? Wie ist er klargekommen?
Er versucht es mit Ablenkung, würde ich sagen. Also er arbeitet ein bisschen im Garten an der frischen Luft. Er geht zu seinem Pflegepferd, führt nochmal einen Hund aus dem Tierheim aus. Und einmal geht er abends auch sogar wieder zu seinen Kumpels in den Schachclub. Da ist es aber so, dass er dieser Situation einfach nicht gewachsen ist. Also als er dem Freunden erzählen soll, was mit ihm los ist, laufen ihm sofort wieder die Tränen und er muss Hals über Kopf das Café wieder verlassen. Als er dann zu Hause ankommt, weiß er gar nicht, wie er jetzt überhaupt noch weitermachen soll. Er ist total verzweifelt.
Er war plötzlich so 10 Jahre älter, man hat ihn gar nicht mehr wiedererkannt. Und auch diese Lebensfreude hat er komplett verloren, weil er einfach selber ja auch verzweifelt war und nicht wusste, was los ist.
Das war jetzt wieder Jula.
Genau. Und dann, also just in der Nacht, nachdem er aus dem Schachcafé geflohen ist, erlebt er wieder so einen Atemnotsanfall. Und zwar einen so starken, der alles, was bisher war, in den Schatten stellt. Also bei dieser Attacke, die hätte ihn beinahe umgehauen, und zwar im wörtlichen Sinne. Seine Sauerstoffsättigung liegt da gerade noch bei 75%.
Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt gehst du ins Krankenhaus, du kannst nicht mehr.
Es wird ja wirklich allerhöchste Zeit, ein ganz weiser Entschluss, Corona hin oder her.
Ja, würde ich auch sagen. Also am nächsten Morgen geht er alleine, so ist er nun mal, in die Notaufnahme der Hamburger Uniklinik. Und da ist tatsächlich so viel Betrieb, wie er auch erwartet hat. Aber als die Aufnahmeschwester sieht, was er für Sauerstoffwerte hat, die liegen da immer noch um die 75%, geht es trotzdem ganz schnell. Sie bringt Jürgen Brückmann zu einem Notarzt, und zwar heißt er Iskat von Korolec.
Wir haben also so ein Ampelsystem, rot, gelb, grün, und da war er in der mittleren Kategorie mit 3 von 5 Punkten, was also heißt, Doktor, schau dir diesen Patienten zügig an.
Zum einen gibt der Notarzt Jürgen Brückmann sofort Sauerstoff, damit er wieder besser atmen kann, und zum anderen versucht er jetzt die wichtigsten Akutursachen zu überprüfen. Einmal Corona natürlich, dafür gibt es da auch schon einen Schnelltest zu der Zeit, Corona ist es aber nicht. Als nächstes überprüft er 2 andere Erkrankungen, die Luftnot und niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut verursachen können, und die sind beide potenziell lebensbedrohlich.
Welche Erkrankungen sind das denn?
Also zum einen könnte eine Lungenembolie dahinter stecken. Dabei wird grob vereinfacht ein Blutgefäß blockiert, über das sauerstoffarmes Blut vom Herzen in die Lunge gelangt. Das Blut kann dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff angereichert werden. Ja, und dementsprechend hat man einen niedrigen Sauerstoffwert im Blut. Außerdem kann bei Lungenembolien auch so eine Luftnot auftreten. Das könnte also passen.
Und die zweite mögliche Diagnose?
Das könnte auch eine gefährliche Pumpschwäche des Herzens sein.
Wenn man eine Pumpschwäche hat, dann kann sozusagen der Gasaustausch in der Lunge nicht mehr gut funktionieren. Und die Patienten haben auch Luftnot. Das ist eigentlich eine der wohl sehr häufigen Ursachen, dass das Herz nicht in Ordnung ist.
Der hat wirklich eine extrem coole Stimme, dieser Arzt. Isgard von Kolowitsch. Ja. Bei diesen Schnelltests, die er macht, da handelt es sich ja, glaube ich, um Bluttests, richtig?
Mhm.
Da wird also nach bestimmten Biomarkern geschaut, die bei einer Embolie bzw. bei einer Herzschwäche erhöht sind.
Genau. Und es dauert auch tatsächlich nur ein paar Minuten, dann sind die Ergebnisse da und beide Tests sind negativ.
Heißt, die beiden akut gefährlichsten Ursachen sind damit ausgeschlossen. In welche Richtung fahndet Isgard von Kolowitsch denn jetzt weiter?
Naja, er will sich jetzt auf jeden Fall Jürgen Brückmanns Lunge genauer ansehen und deswegen schickt er ihn nun so schnell wie möglich ins CT.
Wir hatten anderthalb Stunden später schon die Anmeldung zum Computertomogramm. Und das ist natürlich genau die Diagnostik, die man in dieser Situation machen muss.
Was verspricht der Arzt sich denn jetzt von diesen CT-Bildern? Hat er einen konkreten Verdacht?
Naja, es besteht ja immer noch der Verdacht auf diese konsumierende Erkrankung wegen des rasanten Gewichtsverlusts bei Jürgen Brückmann. Also, und um einen Tumor in der Lunge nachzuweisen oder auszuschließen, bietet sich das CT einfach an.
Das ist ja ein ziemlich furchtbarer, aber leider ja auch ziemlich plausibler Verdacht. Lungenkrebs macht zu Beginn ja kaum Beschwerden, aber führt dann im fortgeschritteneren Stadium zu akutem, hartnäckigen Husten, außerdem zu Luftnot, kann auch mal Schmerzen im Brustkorb machen und eben auch zu Gewichtsverlust.
Mhm.
Heißt jetzt mulmiges Warten auf den CT-Befund.
Ja, aber ich gebe, glaube ich, mal gleich Entwarnung. Also was den Tumor angeht, sind die Bilder tatsächlich völlig unauffällig.
Gott sei Dank, Entwarnung.
Aber trotzdem ist auf den Schichtaufnahmen was zu sehen, was die Beschwerden tatsächlich erklären könnte. Und zwar sieht man auf den Bildern sogenannte Milchglastrübungen in der Lunge.
Ein Begriff, den wir alle, wenn wir die Berichterstattung verfolgt haben, in der Corona-Zeit öfter mal gehört haben. Mhm. Damit beschreiben Radiologen einen speziellen Befund im Computertomogramm. Das sind so mehr oder weniger deutliche weißliche Flecken auf den Bildern der Lunge, die unter anderem bei SARS-CoV-2-Infektionen typischerweise auftreten. Wir haben ja jetzt erfahren, Corona hat Jürgen Brückmann nicht. Was steckt also bei ihm dahinter?
Also so eine Milchglastrübung ist ganz allgemein der Hinweis darauf, dass das Lungengewebe, das Parenchym, sich an manchen Stellen entzündet hat und danach dann verdickt ist und umgebaut hat sozusagen. Und zwar genau an der Schicht zwischen den feinen Lungenbläschen, in denen die Atemluft ankommt, und den winzigen Äderchen, in die der Sauerstoff hinein soll.
Heißt, das Problem, das sitzt in der Abtrennung zwischen Lungenbläschen und der Ader.
Genau, das erklärt ja schon mal ziemlich gut die Luftnot, weil der Sauerstoff einfach schlechter durch die verdickten Wände kommt.
Okay, und warum passiert das, Volker? Ich erinnere mich dunkel an einen anderen Fall, über den wir bei Abenteuer Diagnose mal berichtet haben. Da ging es um eine Autoimmunerkrankung, die zu Entzündungsherden auch in der Lunge geführt hat, eine sogenannte Kollagenose. Dabei ist auch das entzündete Gewebe dann vernarbt und regelrecht steif geworden.
Mhm. Aber es gibt darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer Erkrankungen, die eben diese Trübung, / den Umbau am Lungengewebe, auslösen können.
Okay, stellen wir uns jetzt mal vor, wir stehen vor so einer ganzen Fahndungswand. Welche üblichen Verdächtigen sind da denn jetzt angepinnt?
Also da kommen zum einen noch andere Autoimmunerkrankungen in Frage. Da gibt es die rheumatoide Arthritis, den Lupus oder das Sjögren- oder Sjögren-Syndrom. Es können aber auch Infektionen mit seltenen Keimen dahinter stecken, wie zum Beispiel mit Tuberkulosekeimen. Es kann aber auch mal ein Parasit sein.
Müssen Isgard von Kolowitsch und seine Kollegen jetzt alle diese Verdächtigen nach und nach abklopfen? Das ja, klingt nach viel Arbeit.
Also nicht so ganz oder besser noch nicht. Jürgen Brückmann hat nämlich das große Glück, dass er in der Hamburger Uniklinik ins CT gekommen ist. Und die Radiologen hier, die sehen einfach Tag für Tag hunderte von CT-Bildern und haben viel Erfahrung mit der Beurteilung der Bilder. Und das spezielle Muster seiner Milchglastrübung, das deutet für die Experten auf eine ganz bestimmte Ursache hin, und zwar auf eine sogenannte Alveolitis.
Okay, hier kann ich jetzt mal wieder mein kleines Latinum zum Einsatz bringen. Mit Alveolen sind in der Medizin so kleine Bläschen gemeint, in dem Fall die Lungenbläschen.
Mhm.
Und die Endung itis, die steht immer für Entzündung.
Mhm. Korrekt übersetzt. Jürgen Brückmann hat also offenbar eine Entzündung an diesen kleinen Lungenbläschen. Nur, dass bei einer solchen Alveolitis nicht Bakterien oder Viren dahinter stecken, sondern es sind organische oder chemische Fremdstoffe. Darauf reagieren die Betroffenen dann quasi allergisch und das führt eben zu den Entzündungsherden überall in der Lunge.
Wenn du sagst organische oder chemische Fremdstoffe, meinst du dann irgendwas, was Jürgen Brückmann eingeatmet hat und was seiner Lunge geschadet hat? Was genau kann das sein?
Genau das muss Iskat von Kodolitsch jetzt rausfinden. Und er muss Jürgen Brückmanns Symptome, die heftige Atemnot, natürlich ganz dringend lindern.
Damit die Sauerstoffwerte endlich wieder in den grünen Bereich kommen.
Genau. Und das Gute ist, gegen diese winzigen Entzündungsherde kann er tatsächlich direkt was tun. Und zwar lassen die sich mit Cortison gut bekämpfen.
Okay, Allzweckwaffe Cortison.
Genau.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage, Stichwort Ursachensuche. Welche Substanz kann denn hinter dieser Alveolitis stecken?
Also das ist gar nicht so leicht rauszufinden, denn von diesen potenziellen Auslösern, also den sogenannten Allergenen, kommen wirklich viele organische und anorganische Fremdstoffe in Frage. Ich glaube, da hören wir mal Iskat von Kodolitsch zu.
Es gibt 300 verschiedene Antigene, die alle das gleiche Reaktionsmuster haben.
300? Volker, vielleicht kannst du hier schon mal ein bisschen konkreter werden. Was ist denn da alles denkbar?
Also das können zum Beispiel Pilzsporen sein, es können aber auch Bestandteile von Bakterien sein, also nur Bruchstücke. Es kann der Staub von Holz sein oder was die anorganischen Antigene angeht, da können es zum Beispiel Chemikalien sein aus Polyurethanschaum oder Lösungsmittel oder auch die Inhaltsstoffe mancher Waschmittel.
Ich hatte ja eben das Gefühl, wir wären quasi schon auf der Zielgeraden, aber wie finden die Ärzte das denn jetzt raus?
Das ist eine Menge Arbeit, zumal ja die Quellen für die Antigene auch noch aufgespürt werden müssen. Also sagen wir mal am Beispiel von den Schimmelpilzsporen. Da gibt es eine Alveolitis, die wird durch Pilzsporen in Dampfbügeleisen verursacht. Also das nennt sich dann auch die Dampfbügeleisenlunge.
Also wir haben hier ja schon echt viele abgefahrene Krankheiten im Podcast besprochen, aber die Diagnose ist tatsächlich neu in meiner Sammlung. Wie geht's jetzt weiter? Wie kommen Jürgen Brückmanns Ärzte dem Auslöser bei ihm auf die Spur?
Mit der Rasterfahndung, von der ich am Anfang schon erzählt habe, allerdings findet die jetzt nicht mehr im UKE statt. Da müssen jetzt richtige Fachleute ran für solche Lungenerkrankungen. Und die gibt es in einer Spezialklinik am Rande von Hamburg, nämlich in Großhansdorf.
Bevor wir da jetzt weitermachen, wie geht's Jürgen Brückmann in dem Moment? Hatte dieses Cortison, was er bekommen hat, schnell gewirkt? Bekommt er wieder genug Luft?
Also er hat ja am Anfang diese Sauerstoffmaske bekommen und damit wurde sein Blut wieder mit Sauerstoff angereichert. Das Cortison hat auch gut angeschlagen, also wie es ihm geht. Ich würde sagen, den Umständen entsprechend gut.
Er kann also ohne Probleme in die Lungenklinik Großhansdorf verlegt werden?
Mhm. Genau, und da landet er bei einer Spezialistin, die heißt Zelda Yilmaz und die bittet ihn quasi sofort zum Verhör.
Das ist manchmal wirklich so eine Detektivarbeit. Mit welchen Sachen hat er privat oder auch beruflich Kontakt gehabt und dann versucht man den Kreis einzuengen.
Wie geht das bei über 300 möglichen Auslösern, dass man da dann keinen übersieht oder vergisst?
Also zum einen ist das ein bisschen standardisiert. Da gibt es gedruckte Fragenkataloge für, um die Verdächtigen einzugrenzen. Zum anderen hat Zelda Yilmaz aber auch ihr ganz eigenes System dafür entwickelt und klappert jetzt als erstes mal die beruflichen Quellen ab.
Okay, Beruf. Da hast du uns zu Beginn ja verraten, dass Jürgen Brückmann mit Flugzeugen arbeitet. Da denke ich als erstes an Kerosin und er hat früher auch Flugzeuge lackiert.
Ganz genau. Und dabei hat er natürlich auch Kontakt mit diversen Lösungsmitteln gehabt.
Also es gibt ja Stoffe bei der Arbeit, die ausgelöst werden, also Lackierer, zum Beispiel das Isocyanat ist enthalten, die eine Reaktion auf die Lunge ausüben kann. Das ist eine der möglichen Differentialdiagnosen.
Doch dem Verdacht schließt die Ärztin dann doch schnell aus, weil es einfach viel zu lange her ist. Und bei dem Repräsentantenjob, da ist auf den ersten Blick keine nennenswerte Allergenquelle zu sehen.
Bleibt also noch das private Umfeld. Da gibt es doch sicher auch Verdächtige.
Allerdings, da stößt die Ärztin dann doch auf eine ganze Reihe von potenziellen Quellen. Da ist zum Beispiel der Luftbefeuchter im Schlafzimmer der Brückmanns oder das Holz für den Kamin, das wird im Haus gelagert. Solche Sachen.
Okay, beides könnte womöglich Stoffe abgeben, die so eine Alveolitis auslösen. Pilzsporen beispielsweise. Überhaupt ist Kaminholz ja eine möglicherweise unterschätzte Krankheitsquelle. Ich erinnere mich gerade an einen anderen spannenden Fall, über den wir hier im Podcast mal berichtet haben. Da ging es um eine Frau, die unter unerklärlichen Fieberschüben litt. Hört doch gerne mal rein. Ist, glaube ich, Folge 29. Hitzewellen findet ihr in der ARD Audiothek. Kann ich euch nur empfehlen. Aber jetzt zurück zu dir, Volker. Kaminholz oder der Luftbefeuchter? Kann eins davon bei Jürgen Brückmann die Ursache sein?
Also beide waren ungefähr ein Jahr lang nicht mehr in Betrieb und scheiden damit auch aus, schlicht und ergreifend. Insgesamt befragte Iselda Yilmaz den Jürgen Brückmann eine geschlagene Stunde zu seinem Leben und seinem Alltag. Also sie will Sachen wissen wie, ob er im Garten einen Komposthaufen hat, ob er im Haus eine Sauna gibt, sogar ob er ein Blasinstrument spielt. Und irgendwann fragt die Ärztin dann schließlich auch, wie sieht's denn mit Tieren aus? Haben Sie Tiere?
Jürgen Brückmanns Pflegepferd und die Pflegehunde, da war was.
Also in der Tat, es gibt eine Farmerlunge, also analog zu der Dampfbügel-Eisenlunge, ne? Und die wird durch kontaminiertes Heu ausgelöst. Es gibt allerdings noch eine viel heißere Spur. Und zwar hat Jürgen Brückmann aufgrund seiner großen Tierliebe vor einiger Zeit Nymphensittiche aus schlechter Haltung bei sich zu Hause aufgenommen und sich um die gekümmert. Da hat die Ärztin natürlich gleich nachgefragt und es wird dann klar, dass tatsächlich ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten seines Hustens und der Aufnahme dieser Nymphensittiche besteht.
Die Beschwerden haben nachdem er die Vögel nach Hause gebracht hat, überhaupt angefangen. Das heißt, zeitlich war schon mal eine Auffälligkeit, zudem auch, wir wissen, dass Vögel auch gerne so eine Erkrankung auslösen können.
Und Jürgen Brückmann hatte sehr engen Kontakt zu den Tieren. Also der hat täglich mit den Sittichen gespielt, hat die auf seiner Schulter, auf seinem Kopf rumklettern lassen. Erzählt er uns am besten selbst mal.
Also saßen überall, die waren einfach, ja, da wo ich war, da waren die auch. Und ich habe das ja zugelassen, weil ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass das die Vögel die Verursacher sind.
Oh Mann, Volker, ich ahne schon, ganz heiße Spur. Erklär doch mal kurz, was genau an diesen hübschen Vögelchen könnte für die Lunge so problematisch sein?
Also es ist ein ganz besonderer Staub. Zelda Yilmaz hat das so erklärt.
Bei vielen Vögeln, dazu gehören die Nymphenzittiche auch dazu, proteinhaltige Stäube haben auf ihren auf den Federn oder im Kot, die dann eingeatmet werden können. So gelangen sie in die Lungen, bis in die Lungenbläschen und dort fängt dann das Übel an.
Nymphenzittiche kommen aus Australien und Australien bekanntlicherweise sehr heiß. Und dort haben die Vögel kein Fettgefieder, sondern die haben ein Gefieder, die schützen sich vor Sonne und all und von Feuchtigkeit mit Staub. Und das hat man auch gesehen. Also wenn ein Nymphensittich fliegt, der zieht richtig eine Staubwolke hinter sich her. Die sind sich auch permanent am Putzen.
Das war jetzt wieder Jürgen Brückmann. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe gerade vor meinem inneren Auge so eine Art Superzeitlupe von einem fliegenden Sittich, wie in einer tollen Tierdoku. Und ja, bei jedem Flügelschlag staubt es.
Ja.
Volker, Jürgen Brückmann, seine zwei Sittiche, der Staub, die Lungenprobleme, das klingt alles mega plausibel. Steht damit denn jetzt auch die Diagnose? Oder muss Zelda Yilmaz das erstmal beweisen? Und wenn ja, wie geht das?
Also sie hat schon viele Indizien für die Indizienkette beisammen, aber es ist kein finaler Beweis, aber es ist ein doch deutlicher Hinweis, den will sie noch bekommen. Und zwar nimmt sie ihm Blut ab und sucht darin nach bestimmten Antikörpern. Und zwar sind das spezifische IgG-Antikörper, die man eben bei dieser Erkrankheit vermehrt im Blut findet.
Die bildet der Körper als Reaktion auf den Kontakt mit einem Allergen, also in dem Fall auf den Vogelstaub. Mhm. Und stark erhöhte Werte sprechen dann für eine allergische Reaktion auf genau diesen Auslöser. Was kam da bei Jürgen Brückmann raus?
Also das Ergebnis ist positiv. Am nächsten Morgen kommt Zelda Yilmaz zu ihm und erklärt ihm, dass die Werte für diesen Antikörper bei ihm extrem hoch sind. Damit ist die Indizienkette lückenlos.
Wir haben die Anamnese. Er hat Nymphensittiche zu Hause, die bekannterweise als Antigen fungieren können. Also man kann darauf überempfindlich reagieren. Das Zweite ist, wir haben ein CT-Bild mitbekommen aus dem OKE, die typische Veränderung für eine akute EAA zeigen. Wir haben das Nächste gemacht. Wir haben ergänzend spezifische IgG-Antikörper bestimmt. Wir waren sehr hoch.
Dann sage ich mal, bravo Frau Dr. Yilmaz, eine überzeugende Zusammenfassung. Damit steht also die Diagnose. Sie selbst hat das, wenn ich das richtig gehört habe, gerade schon abgekürzt als EAA. Volker, klär uns auf, was bedeutet das?
Das bedeutet exogen allergische Alveolitis. Daran leidet Jürgen Brückmann, EAA. Es gibt aber auch eine Kurzversion davon und das ist die sogenannte Vogelhalterlunge.
Bei der exogenen allergischen Alveolitis handelt es sich um einen Sammelbegriff für allergische Entzündungen der Alveolen, also der feinen Lungenbläschen. Diese Entzündungen sind Folge einer allergischen Reaktion auf Fremdstoffe, die durch das Einatmen in den Körper gelangen. Die Fremdstoffe oder Allergene können chemischer oder organischer Natur sein. Im Falle der Vogelhalterlunge sind es proteinhaltige Stäube aus dem Gefieder oder dem Kot von Vögeln. Das Einatmen dieses Staubs führt 4 bis 8 Stunden nach der Inhalation zu den typischen Beschwerden. Husten, Abgeschlagenheit und zunehmende Atemnot.
Und damit erklärt sich jetzt auch, warum es Jürgen Brückmann nachts immer so schlecht ging. Tagsüber hat er mit den Vögelchen wahrscheinlich gekuschelt und nachts dann auf einmal keine Luft mehr bekommen. Mhm. Und es passt auch dazu, dass sein Husten ja noch schlimmer wurde, als die Hausärztin ihm strikte Bettruhe verordnet hat und er nur noch zu Hause war.
Ganz genau, da sind die Vögelchen wohl sogar den ganzen Tag auf ihm rumgeklettert, hat er erzählt. Also alles passt zusammen, sogar dass ihm die homöopathischen Globuli auf der Frankreichreise damals so gut geholfen haben.
Im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, dass die Linderung nicht von den homöopathischen Mitteln kam, sondern weil ich zu Hause weg war. Das war eigentlich der Grund, warum mein Husten nachgelassen hat.
Wahnsinn, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Mhm. Aber das bedeutet ja jetzt auch, die Vögel müssen weg, oder?
Ja.
Wie hat Jürgen Brückmann denn auf die Diagnose und vor allem auf diese Nachricht reagiert?
Lass uns mal eins nach dem anderen machen. Also die Atemnot war ja schon im Krankenhaus verschwunden. Er hatte ja keinen Kontakt mehr zu den Tieren. Und gegen die Entzündungsherde hat er dort ja auch schon hochdosiertes Cortison bekommen. Also erstmal zu seinem Gesundheitszustand, der hat sich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit verbessert. Seine Tochter Mara erinnert sich so daran.
Dann ging das auch furchtbar schnell, dass er wieder so war, wie wir ihn kannten. Also natürlich körperlich noch nicht, aber so von der Energie her, die er gezeigt hat und versprüht hat.
Er selbst hatte ja zwischendurch schon befürchtet, dass der alte Jürgen verschwunden ist und nie wiederkommt. Aber jetzt kommt er wieder. Das ist ja schon mal sehr schön.
Genau. Trotzdem, du hast es vorhin schon angesprochen, so richtig freuen kann Jürgen Brückmann sich nicht.
Ein Schlimmes stand mir eben halt bevor. Das war eben halt die Abgabe der Vögel.
Mag für manche nur irgendwie ein kleiner Vogel sein, aber für meinen Papa waren das so seine Kumpel.
Das war jetzt nochmal die jüngere Tochter Jula.
Seine kleinen Kumpels. Ich finde, das geht richtig zu Herzen. Mhm. Jeder, der ein Haustier hat, kann das bestimmt mitfühlen. Ist ja dann auch immer ein Familienmitglied. Was hat er denn mit den Vögelchen gemacht?
Klar, er hat schon in der Klinik versucht, einen guten Platz für seine Tiere zu finden. Und das klappt auch tatsächlich. Und zwar findet er in Mecklenburg-Vorpommern Vogelfreunde, die bereit sind, die Sittiche bei sich aufzunehmen. Und kurz nach der Entlassung bringt er die Tiere dann dahin.
Da hatte ich ein gutes Gefühl gehabt und habe auch ein tolles Pärchen kennengelernt, die Vögel genommen haben. Und das ist wirklich so, wir haben die dorthin gebracht, die sind dort, die leben da in einer tollen Umgebung und mit anderen Nymphensittichen in einer Außenfoliere.
Beruhigend, dass die Vögel so gut untergekommen sind und draußen ist sicher auch nicht schlecht, da sammelt sich der Staub aus dem Gefieder ja dann nicht so konzentriert an. Mhm. By the way, gibt es denn eigentlich auch andere Vogelarten, die so eine Vogelhalterlunge hervorrufen können?
Habe ich mich auch gefragt. Also ich habe herausgefunden, es gibt, die ganze Krankheit wird auch als Taubenzüchterkrankheit erwähnt. Sprich, Tauben können das auch auslösen. Es gibt aber auch andere Ziervögel, wie Sittiche, Kanarienvögel und Papageienarten. Außerdem können Halter und Halterinnen von Hühnern oder Enten auch eine Vogelhalterlunge bekommen.
Hm. Haben wir denn jetzt noch irgendwas vergessen? Hattest du noch mal Kontakt mit Jürgen Brückmann? Wie geht's ihm heute?
Also mein letzter Kontakt, der war kurz nach der Ausstrahlung des Films zu seiner Geschichte. Und das ist jetzt gerade mal ein paar Wochen her. Also es ist noch recht frisch. Und da ging es ihm immer noch ziemlich gut. Also keine Spur mehr von den nächtlichen Anfällen. Und auch der Husten, ich habe ihn nicht mehr gehört. Mit den Vogelfreunden in Mecklenburg-Vorpommern hat er sich inzwischen wohl sogar so weit angefreundet, dass die regelmäßig telefonieren und er auch mal dahin fährt, um sich seine Vögel anzusehen.
Sehr schön. Was ist denn ansonsten mit seiner Liebe zu den Tieren? Fehlt ihm da jetzt nicht irgendwas ohne die beiden Sittiche zu Hause?
Na, doch, also da war schon eine Lücke, aber er hat es ziemlich schnell geschafft, die wieder zu füllen. Und zwar hat er sich jetzt einen kleinen Hund zugelegt und spaziert mit dem nun regelmäßig am Alsterlauf lang.
Okay, eine Hundehaarallergie hat er offenbar und hoffentlich nicht. Das ist sehr schön. Dann wünsche ich ihm jetzt aus ganzem Herzen alles Gute und sage dir, Volker, vielen Dank, dass du diesen tollen Fall mitgebracht hast.
Bitte, bitte.
Und das war's schon wieder für diese Woche. Wir sind in 2 Wochen wieder zurück mit einer niegelnagelneuen Folge. Und bis dahin könnt ihr alle Folgen aus den letzten 7 Staffeln Abenteuerdiagnose in der ARD-Audiothek hören, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Am besten, ihr abonniert uns dort sofort, dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss noch einen Podcast empfehlen, der euch hoffentlich ganz neue Perspektiven und Sichtweisen eröffnet. Er heißt Die neue Norm. Meine Kollegen Carina Sturm, Jonas Karper und Raul Krauthausen vom Bayerischen Rundfunk brechen darin die Norm des Normalen auf und sprechen über Vielfalt, Inklusion und das Leben von Menschen mit Behinderung. Da geht es zum Beispiel um Fragen wie, gibt es irgendwann keine behinderten Kinder mehr, weil wir bald alle Behinderungen schon vor der Geburt testen können. Schon jetzt übernehmen Krankenkassen sogenannte nicht-invasive Pränataltests. Mit einem Bluttest wird die Wahrscheinlichkeit einiger Behinderungen, wie zum Beispiel des Down-Syndroms, während der Schwangerschaft festgestellt. Und in der Folge kommt es vermehrt zu Abtreibungen. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Über den Einfluss der Pränataldiagnostik sprechen Jonas, Raul und Carina in der aktuellen Folge. Die neue Norm, eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Zu finden in der ARD Audiothek und den Link zu diesem wirklich hörenswerten Podcast packen wir euch wie immer auch in unsere Shownotes. So, Volker, und damit überlasse ich dir diesmal das letzte Wort für heute und die Verabschiedung.
Oh, dann wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
ARD.